Ich möchte uns alle ganz herzlich begrüßen, auch in dieser Morgenstunde, und wünsche, dass Gott uns gemeinsam heute segnen möchte. Ich bin so dankbar, dass ich wieder in eurer Mitte sein darf, und so wollen wir uns heute auch einem Wort zuwenden, wo wir den Anfang jetzt vor anderthalb Wochen bereits auch gehört haben in der Bibelstunde. Und zwar möchte ich über das Thema sprechen: biblische Prinzipien der Verteidigung. Ein Thema, das mich irgendwie so in letzter Zeit beschäftigt hat, mir nahegegangen ist. Und wir haben ja diesen Übergang auch gehabt, wo wir zwei Themen hatten über den Segen Gottes. Und da möchte ich uns nochmal zwei Verse auch vorlesen aus 1. Korinther 4, den 12. und den 13. Vers. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. 1. Korinther 4, ab Vers 12. Man verflucht uns, aber wir segnen. Man verfolgt uns, aber wir geben nicht auf. Auf Beleidigungen reagieren wir mit freundlichen Worten. Dann noch ein Wort aus 1. Petrus 3, Vers 9. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Wahrscheinlich hat sich jeder gefragt, als wir diese Bibelstellen auch betrachtet haben, es ist ja schön, dass es im Wort Gottes steht, aber wie wendet man das Ganze tatsächlich praktisch auch an? Wenn man uns verflucht, dann sollen wir segnen. Auf Beleidigungen reagieren wir mit freundlichen Worten. Ist es so einfach für uns im praktischen Leben, dass wir es, wie soll ich sagen, so aus dem Ärmel schütteln und sagen, kein Problem. Also ich weiß, wie das geht. Da freue ich mich schon auf die nächste Situation, wo ich so richtig beleidigt werde und wo ich ja richtig ausgeglichen, ruhig dann wiederum den Menschen antworten kann. Ich glaube, diese Situationen, sie sind für uns herausfordernd. Und ich möchte uns noch ein Vers aus Psalm 144, Vers 1 lesen. Ein Psalm Davids, der folgendes sagt, Psalm 144, Vers 1. Gelobet sei der Herr, mein Hort, der meine Hände lehrt streiten und meine Fäuste kriegen. Das ist, glaube ich, so der Gedanke, den wir heute schon mal so mitnehmen wollen. Gottes Wort möchte uns auch im Hinblick auf diese herausfordernden Situationen helfen. Gottes Wort möchte uns lehren, wie wir tatsächlich nicht nur ein Schlagwort, ein Slogan haben, jetzt verhalte dich mal so, sondern Gottes Wort möchte uns wirklich zeigen, wie wir es im praktischen Leben anwenden sollen. Und darum dieses Thema, die biblischen Prinzipien der Verteidigung. Und wir werden sehen, es sind eigentlich drei Bereiche, die wir so rausnehmen können. Es sind zum einen die zwischenmenschlichen Beziehungen, wo jeder von uns betroffen ist. Ob es in der Familie ist, in der Schule, auf der Arbeitsstelle, eben zwischen Menschen kommen Situationen auf, die herausfordernd sind für uns. Und da möchte uns Gott das Wort lehren. Es sind aber auch Situationen, wo wir persönlich als Christ vielleicht angegriffen werden. Und dann noch der dritte Bereich, Situationen, wo die Gemeinde Christi als Ganzes auch betroffen ist. Und es kommen ja viele Fragen auf in diesem ganzen Zusammenhang. Wie verhalten wir uns tatsächlich, wenn wir provoziert werden, wenn wir herausgefordert werden? Wie verhalten wir uns, wenn wir erniedrigt werden, beleidigt werden? Die große Frage ist, darf sich überhaupt ein Christ verteidigen oder muss man es alles einfach so über sich ergehen auch lassen? Muss ich als Christ persönlich etwas auch unternehmen oder muss ich es einfach Gott anheimstellen und er wird es schon alles auch regeln? Das sind ja die Fragen, die in dem Zusammenhang wichtig sind für uns. Und wir wollen zuerst jetzt diese kleine Wiederholung auch nehmen, was wir schon am Mittwoch gehört haben, und einfach schauen, wie Gott den Menschen geschaffen hat, dass er den Menschen an sich ihm ein Immunsystem gegeben hat. Das heißt, von Anbeginn, wie das Leben eben da ist auf der Erde, wie ein kleiner Mensch geboren ist, ist es Gefahren ausgesetzt. Es sind ganz unterschiedliche Gefahren, aber was speziell auf das Immunsystem auch anbelangt, das sind verschiedene Viren, Bakterien in der Luft und sie greifen auch den Körper an. Und Gott hat es in seiner Weisheit so gemacht, uns als Menschen, dass er hier gewisse Schutzmechanismen auch eingebaut hat. Und wir können sagen, das sind sogar mehrere Ebenen, die Gott den Menschen gegeben hat. Zum einen, wenn jetzt ein Erreger in den Mundraum kommt, dann wird der Erreger durch den Speichel, durch die Schleimhäute auch in gewisser Weise abgefangen. Dringt einer noch etwas weiter durch in den Körper, dann gibt es bestimmte auch Abwehrzellen, die dem Körper helfen, auch mit diesem Angriff auch zurechtzukommen. Ein Beispiel aus dem Natürlichen, ja, wie Gott es sehr weise für uns eingerichtet hat. Aber wir wissen auch, dass manche Menschen oder in den Phasen auch des Lebens, man hat ein starkes Immunsystem und dann durch Krankheit oder wie auch immer, hat man auch ein schwaches Immunsystem, wo man eben dann eher auch krank werden kann. Und die Frage ist, ob so etwas auch im Geistlichen auch gibt. Wir werden ja gleich noch zu einigen Punkten kommen. Unser Leben an sich, es ist ja vielen Gefahren ausgesetzt. Wir können morgens gesund aufstehen und dann im Straßenverkehr zum Beispiel verunglücken oder irgendwelche andere Gefahren drohen uns immer wieder. Apostel Paulus sagt das in 2. Korinther 11, Vers 26, 2. Korinther 11, Vers 26, ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern. Und er zählt noch einiges weiter auch auf. So, Gefahren sind wirklich viele da, was uns als Menschen, als Persönlichkeit bedrohen können. Und die Frage ist noch einmal, wie gehen wir persönlich auch damit um? Und wir haben diese Geschichte gehört aus Apostelgeschichte 23, von dem 12. Vers, wo Apostel Paulus im Gefängnis ist und wo die Juden, und zwar 40 an der Zahl, also unter Fluch sich sogar verschworen haben, dass sie Paulus töten wollen. Und dann einfach von Paulus, er kriegt es ja mit und berichtet es Paulus und Paulus wendet sich dann sozusagen an den Kommandant, auch der Garnison, und es wird ihm dann alles berichtet und der Kommandant, der unternimmt dann die Entscheidung, dass Paulus nicht erst an dem nächsten Morgen, wie die Juden es wollten, dann in die andere Stadt gebracht wird, sondern dass er sofort bei Nacht unter einer großen Bewachung auch fortgebracht wird nach Caesarea. Und schon aus dieser Situation können wir entnehmen, dass Paulus hier es für richtig empfunden hat, ganz praktisch tätig zu werden. Er hat nicht gesagt, okay, das ist einfach eine sehr herausfordernde Situation, ich schaue mal, wie Gott damit jetzt zurechtkommt, sondern er wird persönlich aktiv. Und daraus können wir schon etwas Grundsätzliches entnehmen, was die biblischen Prinzipien der Verteidigung anbelangt, dass wir die göttliche Seite haben, wo Gott mit seinem Schutz, mit seinem Arm sozusagen über seine Kinder auch wacht, seine Hand über uns hält. Aber es gibt auch die menschliche Seite, wo wir von unserer Seite auch etwas dazu beitragen müssen. Wir wollen jetzt mal betrachten, wie verhalten sich Menschen ganz allgemein, wenn sie eben in solche Situationen hineinkommen, wenn sie ungerecht behandelt werden, wenn sie vielleicht ausgelacht werden, wenn sie gemobbt werden. Es werden vielleicht Lügen, Unwahrheiten über einen verbreitet. Dann kann man so allgemein beobachten, dass der Mensch in der Regel es erstmal so sagt, das ist aber eine ganz, ganz herausfordernde Situation. Man ist sehr unsicher, wie man damit umgeht. Und in der Regel schluckt er das und sagt, okay, muss man schauen, wie ich damit zurechtkomme. Dann wird es vielleicht ein zweites Mal sein, ein drittes Mal und irgendwann mal läuft, wie man so sagt, bildlich das Fass auch über. So, der letzte Faden ist dann irgendwie gerissen und dann kommt die Gegenreaktion. Und die Gegenreaktion, sie kann dann manchmal sehr, sehr heftig ausfallen, dass Menschen verbal eben laut werden, dass sie beleidigen, dass sie beschimpfen. Und vielleicht im schlimmsten Fall, dass sie sogar handgreiflich auch werden. Interessant ist, dass wir hier auch beobachten können, ich sage mal so, denn der Täter, er mag vielfach in einer stärkeren vielleicht Position sein. Und so kann derjenige, der jetzt selber betroffen ist, der sich in der schwächeren Position befindet, er traut sich nicht so richtig, dieser Person es direkt vielleicht zu sagen. Und so versucht man vielleicht hinter dem Rücken irgendwie zu sprechen oder zu klagen über das Schicksal, aber schlussendlich an der Situation ändert sich überhaupt nichts. Was man auch noch beobachtet, dass Menschen, die gerade sich in dieser schwächeren Position befinden, sie haben das Gefühl, dass sie bildlich gesprochen jetzt am kürzeren Hebel sind. Sie können die Situation nicht richtig verändern und darum greifen sie zu einem Verhalten, wo sie sich in gewisser Weise bei dem Täter, will ich mal so sagen, vorsichtig in gewisser Weise einschmeicheln wollen. Sie wollen sich in gewisser Weise dieser Person gefällig auch zeigen, um die Gunst und das Wohlwollen des Stärkeren auch zu erlangen. Und dann mit der Hoffnung, das Ganze zu machen, dass der andere sich dann irgendwie besänftigt und dass alles wieder gut wird. Aber meine Lieben, genau das ist die komplett falsche Verhaltensweise. Man zeigt nämlich damit, dass man die Ungerechtigkeit und diese Unterdrückung tatsächlich akzeptiert. Innerlich ist man aber bereits gebrochen, können wir sagen. Wenn man diesen Weg geht, dass man sich dem anderen anbietet, ist man innerlich schon gebrochen. Und man leidet mit Sicherheit auch darunter. Und wir können allgemein sagen, so ein Verhalten, es strahlt keine Würde aus. Da ist nichts in dem Sinne, was lieblich, was anziehend ist, sondern wir können sogar sagen, oder ich glaube sogar so weit gehen, dass aus der Sicht des Stärkeren ist so ein Verhalten, tut er das persönlich mit gewisser Verachtung sogar entgegennehmen. So, jetzt kommt er endlich, ne, sogar freiwillig und beugt sich irgendwie. All das beobachtet man im Leben, mal stärker, mal schwächer. Der eine ist vielleicht auch noch gar nicht betroffen von solchen schweren Fällen, aber so etwas beobachtet man doch immer wieder. Und die Frage ist ja, was ist überhaupt Verteidigung? Wir sprechen nicht von Angriff, wir sprechen nicht darum, wie können wir jemandem, ich sag mal, etwas Böses antun. Das ist ja fernab von uns als Christen. Es geht einfach darum, was verstehen wir tatsächlich unter Verteidigen? Und Verteidigen ist ja einfach die Fähigkeit, können wir sagen, uns zu beschützen, vor allem was uns verletzen möchte, ob es den Körper anbelangt oder auch unser Innerstes, das heißt auch die Seele. Und auch das werden wir wahrscheinlich persönlich so nachvollziehen können, dass wir zu diesen Personen eigentlich Vertrauen haben, wo wir das Gefühl haben, dass sie tatsächlich für sich einstehen können und dass sie auch uns beschützen können. Zum Beispiel jetzt im Bereich der Familie. Die Kinder haben das Vertrauen zu den Eltern, zu dem Vater auch besonders. Wenn gewisse heikle Situationen sind, dann ist der Vater da. Der hat die Funktion, eben die Familie zu beschützen auch. Und darum sind die Kinder im Prinzip ganz ruhig und sie haben dieses Urvertrauen, ja, in die Eltern, dass alles auch gut gehen wird. Und wir wissen auch das vom Natürlichen, wenn zum Beispiel der Körper geschwächt ist, wenn das Immunsystem schwach ist, dass dann eben die Viren durchdringen können und eben der Mensch dann auch krank wird. Das Gleiche können wir sagen, da wo Menschen ein schwaches Selbstwertgefühl haben, wo sie nicht wissen, wie sie mit solchen Situationen umgehen sollen, sie leiden sehr, sehr stark persönlich auch darunter und geben es vielfach wahrscheinlich auch nicht so nach außen auch preis, aber innerlich leiden sie darunter. Nun wollen wir mal reingehen in das Wort Gottes, welche Fälle uns das Wort Gottes bietet und was wir daraus auch lernen können. In Apostelgeschichte 26, in den ersten zwei Versen, da wird uns in den nachfolgenden auch, wird uns die Verteidigungsrede des Apostel Paulus auch geschildert, wie er von dem König Agrippa und vor Festus sich auch verantwortet. Und wir wollen jetzt die ersten beiden Verse lesen. Agrippa aber sprach zu Paulus: Es ist dir erlaubt, für dich zu reden. Da streckte Paulus die Hand aus und verteidigte sich so: Ich schätze mich glücklich, König Agrippa, mich heute vor dir verantworten zu dürfen, wegen aller Anklagen, die die Juden gegen mich erheben. Wir merken hier schon aus der ganzen Haltung, aus dem Auftreten des Apostel Paulus, dass er bereit war, für sich zu stehen. Und er sagt sogar: Ich schätze mich glücklich, mich persönlich verantworten zu dürfen. Und doch, wenn wir das Ganze lesen, dann möchte ich jetzt heute Morgen da nicht so in die Tiefe reingehen, können wir gerne zu Hause auch durchlesen. Wir hören an keiner Stelle irgendwelche Worte der Beschuldigung oder sogar, dass irgendwelche beleidigende Worte jetzt von Paulus gesagt werden, sondern es sind ganz schlicht Fakten, es sind Argumente und es wird einfach immer wieder das Motiv auch hervorgebracht, warum man so oder so oder so gehandelt hat. Und er holt aus, wie er von klein auf erzogen wurde und sein Werdegang, wie er ein Pharisäer war und hier sich ganz stark beteiligt hat und wie Gott ihm erschienen ist. Ja? Und so führte er im Prinzip seinen Werdegang durch. Und das sind immer wieder Fakten und Argumente. Und das ist schon mal das Erste, was wir lernen dürfen aus dem Wort Gottes. Wenn wir im Prinzip angegriffen werden, dass wir im Prinzip nicht emotional dann wiederum Gleiches mit Gleichem vergelten, ja? Wenn uns jemand beschuldigt, ja, dann versuche ich mich ja recht zu fertigen und bin ja emotional angegriffen und gebe ich dann Kontra. Sondern hier ist genau das hier, dass Gott uns lernen möchte, dass wir emotional einfach ja, ruhig bleiben, dass wir den inneren Frieden behalten, aber mit Fakten, mit Argumenten einfach Menschen auch begegnen sollen. Wir wollen vielleicht zuerst, bevor wir noch andere auch Beispiele anführen, überhaupt das Ziel der Verteidigung auch herausarbeiten. Was ist überhaupt unser Ziel, wenn wir uns verteidigen? Und wir müssen zuerst, an erster Stelle sagen, dass durch unser Verhalten soll Gottes Name geehrt werden, oder wir können es auch umdrehen, Gottes Name darf durch mein Verhalten nicht verunehrt werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig, ja. Wir sind Kinder Gottes, wir sind Christen und so bewegen wir uns draußen. Ob jetzt auf der Arbeitsstelle, in der Schule oder wo auch immer. Und Menschen wissen, wenn sie uns beobachten, wir sind anders. Und sie werden auch wissen, dass wir Christen sind an unserem Verhalten. Und genau wenn solche Situationen kommen, die für uns herausfordernd sind, dann ist doch bei den anderen Leuten doch öfters der Fall. So, jetzt will ich mal schauen. So, er nennt sich Christ, wie wird er sich jetzt verhalten? Man kann ja viel behaupten von sich. Genau, meine Lieben, hier liegt so dieser Schlüssel, dass wir ja um diese Gnade bitten dürfen, auch bei Gott, dass er uns diese Weisheit, die Gnade schenkt, hier sich so zu verhalten, dass Gottes Name nicht verunehrt wird. Das zweite Ziel unserer Verteidigung ist, dass wir als Kinder Gottes das weiße Kleid der Gerechtigkeit eben rein halten. Bei alten Reaktionen unsererseits, bei altem Sprechen, geht es darum, dass wir das Kleid der Gerechtigkeit unbefleckt erhalten. Dass wir hier keine Grenze überschreiten, wo wir sagen, oh, jetzt habe ich gesündigt mit Worten oder mit Taten oder wie auch immer. Und das dritte Ziel ist eben, in solchen Situationen sich so zu verhalten, wenn man eben auch beleidigt wird, angegriffen wird, dass man eben den anderen nicht beschuldigt, nicht angreift, nicht beleidigt, einerseits, aber gleichzeitig auch, dass die andere Seite nicht zu ihrem Ziel kommt, dass wir persönlich in dem Sinne innerlich gebrochen werden. Ja? Wir nehmen eindeutig eine Stellung ein gegen so etwas, aber dass der andere es nicht schafft, uns persönlich in dem Sinne zu brechen. Das sind die drei Ziele der Verteidigung. Und meine Frage war dann in der Vorbereitung überhaupt, nach welchen Maßstäben, nach welchen Prinzipien wollen wir uns tatsächlich verteidigen? Es gibt gesellschaftliche Denkweisen, Denkmuster, was man darf machen oder was vielleicht angebracht ist, ja, oder wie man sich verhalten soll oder nicht verhalten soll. Und die Frage ist, wenn wir angegriffen werden, angenommen jetzt auf den biblischen Glauben auch hin, wenn wir zum Beispiel einfach im Gespräch unter den Kollegen sagen, ja, ich bin dafür, dass jetzt eine junge Frau, ein junger Mann, dass sie vor der Ehe keinen ehelichen eben Kontakt haben, keinen sexuellen Kontakt haben. Dazu stehe ich, ja, wie kommst du überhaupt darauf? Und man wird hunderte von Argumenten bringen, wo die Gesellschaft ganz, ganz anders denkt. Und hier ist eben die Frage, wie werden wir dann argumentieren? Werden wir dann sagen, ja, ich denke, das ist besser so, ich denke, es ist so. Und da gibt uns die Bibel wiederum ganz klare Ausrichtung, dass wir von Jesus lernen dürfen. Es ist interessant, wenn wir den Herrn Jesus beobachten oder von ihm auch lesen, dass ihm wichtig war in seinem Leben, den Willen des Vaters zu tun. Ja, nicht das, was er für richtig gehalten hat, sondern er beruft sich immer wieder auf den Willen des Vaters. Er beruft sich darauf, dass er ganz eng mit dem Vater verbunden ist und darum es für ihn wichtig ist, Gottes Willen zu tun. Meine Lieben, die Jünger, die haben das Ganze gehört und sie haben sich das Ganze möchte ich so sagen, hinter die Ohren geschrieben. Wir gehen jetzt in Apostelgeschichte 5 rein. Da werden die Apostel vor den Hohen Rat gebracht. Und man sagt ihnen schon das zweite Mal, dass sie in dem Namen Jesu nicht lehren dürfen. Dass sie diese Lehre Christi nicht weiter verbreiten auch dürfen. Und dann kommt der Apostel zu diesem Gedanken, der sagt Petrus aber in dem 29. Vers, Petrus aber und die Apostel antworteten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und hier wiederum, den Jüngern ging es darum, was ist eigentlich der Wille Gottes? Das haben sie von Christus gelernt. Was ist der Wille Gottes für uns? Nicht, was ich jetzt denke in dieser Situation, was richtig ist, sondern was ist der Wille Gottes für uns? Und jetzt, um das auf uns anzuwenden, können wir sagen, ja, was ist der Wille Gottes für uns? Der Wille Gottes, meine Lieben, er ist hier in diesem Buch niedergeschrieben. Das ist das Wort Gottes. Und so können wir ganz allgemein sagen, wenn wir auch herausgefordert werden, wenn wir Antworten geben müssen, dann muss der Maßstab unserer Verantwortung, unserer Verteidigung, muss das Wort Gottes sein. Dass wir hier sagen können, aber das Wort Gottes sagt so. Aber Gottes Wort sagt so. Und darum verhalte ich mich so und so und so. Meine Lieben, das gibt uns so eine Freiheit in der Argumentation, in dem Auftreten, dass es nicht um uns geht, sondern wir haben diese Autorität sozusagen hinter uns, das ist Gottes Wort und Gott selber. Und nun wollen wir in praktische Beispiele auch reingehen. Es wird ja allgemein auch beobachtet, dass solche Situationen, wo jemand, ich sag mal, beleidigt wird, wo Ungerechtigkeit auch stattfindet, sehr oft einhergeht, wo, ich sag mal, ein Starker seine Macht einfach auch missbraucht. Menschen, die eine gewisse Machtstellung haben, in gewissen Positionen auch sind, sie neigen dazu, viel, viel eher ihre Macht eben ja, zu missbrauchen, falsch sie einzusetzen, weil sie eben die Macht haben. Abraham Lincoln, der Präsident von Amerika, er hat mal so ein Zitat gesagt, willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht. Und das ist wirklich so, wenn Menschen mal Macht haben, dann meinen sie, dass sie etwas Besonderes sind und versuchen dann natürlich, diese Macht eben für ihre Zwecke einzusetzen. Und hier wiederum können wir sagen, es ist immer noch das gleiche Prinzip. Wenn wir hier irgendwie angegriffen werden, dass wir emotional einfach ruhig bleiben, dass wir uns einfach ein Stoßgebet zu Gott auch emporheben, dass Gott uns stille machen möchte, dass Gott uns die Ruhe, die Ausgeglichenheit schenkt und dass wir dann eben auf der sachlichen Ebene, ja, Argumente, Fakten, Motive den Menschen auch darbringen. Und meine Lieben, was ich bisher so gesprochen habe, das klingt vielleicht für den einen, den anderen so vielleicht etwas weiter weg. Aber ich möchte uns ganz praktisch ein Beispiel nennen und jetzt einfach mal die Familien ansprechen. Die Beziehung der Eltern zu den Kindern oder auch der Kinder zu den Eltern. Wie ist es da? Kinder sind ungehorsam, man sagt ihnen das eine, das zweite, das dritte Mal etwas. So, man macht einfach weiter so. Man spricht mit ihnen, man warnt sie, die sind weiter ungehorsam. Dann gibt es vielleicht noch eine Steigerung, dass sie provozierend sind, ja, dass sie ganz bewusst provozieren. Provozieren mit Taten, provozieren mit Worten. Und das ist jetzt nicht bloß ein Wort, sondern das geht so eins, zwei, das dritte, das vierte Mal. So, und die Frage ist, wie reagieren wir dann? Meine Lieben, ich glaube auch hier ist so diese Gefahr, dass wir, wie soll ich sagen, das auf uns wirken lassen, und ja, das ist auch nicht richtig aus unserer Sicht. Und irgendwann mal platzt der Kragen. Und hier kommen wir genau zu dem Punkt, dass die Eltern dann hier in der Gefahr stehen, ihre, möchte ich so sagen, Stellung als Eltern, ihre Machtstellung in gewisser Weise zu überschreiten oder zu missbrauchen. Dass sie vielleicht handgreiflich werden, ja, dass sie irgendetwas sagen, was sie nachher wiederum bereuen. Ja. So, das ist Alltag. Und ich glaube, jeder von uns ist solchen Situationen, die wir Eltern sind, auch ausgesetzt gewesen. Und darum ist es wichtig, dass wir hier richtig mit solchen Situationen umgehen. Und meine Lieben, dann ist mir Folgendes eingefallen. Wie hat eigentlich Jesus reagiert? Und mir ist eingefallen, dass Jesus, er ist doch derjenige, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er kommt sozusagen in sein Eigentum auf die Erde und sein Eigentum behandelt ihn, ja, wie soll man sagen, es waren verschiedene Situationen gewesen, aber schlussendlich hat es gemündet, dass sein Geschöpf ihn ans Kreuz gebracht hat. Man hat ihn herausgefordert, man hat ihn verhöhnt, belächelt. Es waren ganz, ganz unterschiedliche Situationen. Man hat ihn provoziert, beschuldigt, man kam mit listigen Fragen an ihn heran. Und jetzt kommt genau der Punkt. Und Jesus hat seine Machtstellung nicht missbraucht. Für mich war das etwas ganz, ganz Besonderes. Meine Lieben, er hätte nur ein Wort sprechen können. Er hat die Macht gehabt. Und er hat es nicht gemacht. Und das ist etwas, das ist mir persönlich sehr, sehr nahe gegangen. Wenn wir Jesus betrachten überhaupt, dann können wir so viel daraus lernen. Ich meine, er sagt selber von sich, dass er ein Diener ist. Markus 10, Vers 45 lesen wir, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus kam, um zu dienen. Meine Lieben, wenn wir das jetzt in die heutige Zeit ganz praktisch so reinnehmen, wir würden irgendwo auf der Arbeit, so unter Kollegen oder wie auch immer sagen, ich bin jetzt ein Diener. Wie würden eigentlich Menschen dann reagieren? Man würde vielleicht so ein bisschen spöttisch sagen, okay, mein Diener, das ist sehr schön. So, da weiß ich ja, wen ich jetzt mal ausnutzen darf. Ne? Und dann kommt vielleicht die eine, die zweite, die dritte Aufgabe, so dem zeige ich mal jetzt richtig, trägt sich hier als Diener an. Meine Lieben, was wir aber durch die Evangelien sehen, dass Jesus ein Diener war, aber er hat seine Würde. Seine Würde hat er trotzdem behalten. Und das ist etwas ganz Besonderes. Ja? Die Würde eines natürlichen Menschen, aber viel mehr darüber hinaus. Ja? Durch sein Auftreten hat er eine Würde gehabt, wo Menschen ihn ja, versucht haben, immer wieder anzugreifen. Aber schlussendlich können wir auch mit seinen Worten sagen, als er auch am Kreuz oder kurz vor dem Kreuz war, dass ihn niemand irgendeine Sünde überhaupt überführen konnte. Das bedeutet, wenn Gottes Wort uns auch sagt, dass wir andere segnen sollen, dass wir auf Beleidigungen freundlich reagieren sollen, dann ist es nicht nur, dass das nur ein Befehl irgendwie an uns ist, sondern der Herr Jesus, er hat es persönlich uns vorgelegt. Er hat gezeigt, wie das funktioniert. Und er sagt, ich stehe dazu, dass ich ein Diener bin. Aber in all dem hat er sich so verhalten, dass eine Würde von ihm ausgegangen ist. Es ist sehr interessant, jetzt zu beobachten. Wir wollen jetzt das Einleitungswort auch nehmen und das nochmal gemeinsam auch betrachten. Markus 12, wie sich der Herr Jesus sich hier verhalten hat. In Markus 12, ab dem 12. Vers, da heißt es so, und sie trachteten danach, ihn festzunehmen, und doch fürchteten sie sich. Davor erklärt der Herr Jesus in einem Gleichnis den Pharisäern, den Schriftgelehrten, dass sie eben falsch handeln, dass ihre Motive falsch sind. Und sie haben das genau verstanden, dass er sie gemeint hat. Und er hat nur Fakten und Argumente gesagt. Er hat in dem Sinne niemand beleidigt. Und die Menschen, sie sind richtig aufgebracht. Es geht nicht nur darum, dass man versucht, ja, in gewisser Weise die Situation zu klären, sondern sie fühlen sich wirklich im Kern, im Inneren angegriffen. Und sie wollen ihn festnehmen. An anderen Schriftstellen, Begebenheiten können wir entnehmen, es kam ja so weit in ihren Gedanken, dass sie ihn töten wollten. Das war jetzt keine Kleinigkeit, ja, wo wir sprechen, sondern da ging es wirklich um Leben und um Tod. So, die Menschen sind richtig aufgebracht. Sie trauen sich jetzt nicht selber jetzt an ihn ran und sie greifen jetzt zu einer List. Und sie senden einige von den Pharisäern und von den Herodianern, um ihn aufgrund seiner Worte zu überführen. Sie greifen hier zu einer List. Sie wollen ihn fangen in ihren Worten, in seinen Worten. Und meine Lieben, wie kommen sie jetzt zu ihm? Sie kamen zu ihm und sprachen: Meister. Allein schon dieses Wort, ja? Sie erkennen ihn an, und wenn wir jetzt weiter betrachten, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und du fragst nach niemand, denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen, sondern du lehrst den Weg Gottes recht. Ist es recht, dass man dem Kaiser Zins gebe oder nicht? Sollen wir ihn geben oder nicht geben? Sehen wir hier diese Tücke, diese Freundlichkeit einerseits, die aber sehr vordergründig ist. Aber eigentlich möchte man eine Falle stellen. Und dann lesen wir in dem 15. Vers: Er aber merkte ihre Heuchelei. So, schon hier, wie würden wir persönlich hier jetzt reagieren? Da Jesus, er hätte Argumente genug gehabt. Er hat auch die Macht gehabt. Wir wollen uns das auch noch mal immer vergewissern oder vor Augen führen. Er hat Macht gehabt. Und er greift jetzt hier zu etwas, was wir daraus lernen können. Er stellt eine Frage. In dem 16. Vers oder 15. ist es dann so: Was versucht ihr mich? Bringt mir einen Groschen, dass ich ihn sehe. Und sie brachten ihm, da sprach er: Wes ist das Bild und die Überschrift? Meine Lieben, und das ist genial. Das ist wirklich genial, wenn man herausgefordert wird, dass man dann einfach eine Gegenfrage stellt. Ja? Eine Gegenfrage stellt und dann müssen die anderen, ja, schon mal etwas liefern, eine gewisse Erklärung geben. Das ist wirklich ganz, ganz interessant. Er stellt eine Frage und gibt dann auch eine Antwort, wo wir sehen, und sie verwunderten sich über ihn. Meine Lieben, das ist wirklich göttliche Weisheit, in solchen Situationen umzugehen. Eine andere Situation ist noch, das wollen wir in Markus 11 lesen, ab dem 27. Vers, Markus 11. Und sie kamen abermals in Jerusalem und da er im Tempel wandelte, kamen sie zu ihm, die Hohenpriester und Schriftgelehrten und die Ältesten, und sprachen zu ihm: Aus was für Macht tust du das? Wer hat dir die Macht gegeben, dass du solches tust? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Ich will euch auch ein Wort fragen. Antwortet mir, so will ich euch sagen, aus was für Macht ich das tue. Die Taufe des Johannes, war sie vom Himmel oder von den Menschen? Antwortet mir. Und sie gedachten bei sich selbst und sprachen: Sagen wir, sie war vom Himmel, so wird er sagen, warum habt ihr denn ihm nicht geglaubt? Sagen wir aber, sie war von Menschen, so fürchten wir uns vor dem Volk. Denn sie hielten alle, dass Johannes ein rechter Prophet wäre. Und sie antworteten und sprachen zu Jesu: Wir wissen nicht. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: So sage ich euch auch nicht, aus was für Macht ich solches tue. Auch eine ganz interessante Situation. Da Jesus erstellt eine Gegenfrage, Und dann gibt er keine Antwort. Er gibt einfach keine Antwort den Menschen, weil hier das einfach für richtig gehalten hat. Aber hier diese Kombination, das überhaupt zu lernen, wenn man angegriffen wird, wenn man herausgefordert wird, dann nicht von sich aus irgendwelche Argumente suchen und irgendwie so in Panik irgendwas daher sagen, sondern einfach eine Frage stellen. Das ist wirklich göttliche Weisheit. In dem Alten Testament wird uns eine Begebenheit geschildert, wie Menschen auch auf Provokation sich verhalten haben. Und zwar wollen wir in Jesaja 36 reingehen. Jesaja 36 und hier die Verse 13 und 16 auch lesen. Jesaja 36. Hier ist der Zusammenhang, dass Sanherib auch Jerusalem belagert und er schickt den Rabschake zu dem Volk auch und er sagt dann Folgendes ab dem 13. Vers. Und der Rabschake trat vor und rief mit lauter Stimme auf Judäisch und sprach: Hört die Worte des großen Königs, des Königs von Assyrien. So spricht der König: Lasst euch von Hiskia nicht verführen, denn er kann euch nicht erretten. Lasst euch von Hiskia nicht, auch nicht auf den Herrn vertrösten, wenn er sagt: Der Herr wird uns gewiss erretten. Und diese Stadt wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien gegeben werden. Hört nicht auf Hiskia. Und dann führt er noch einiges weitere an, wo er wirklich provozierend auftritt, wo er Gott Himmels und der Erde auch höhnt. Und dann kommt der 21. Vers. Zwar heißt es hier so: Sie schwiegen aber still und antworteten ihm nicht ein Wort. Denn der König hatte das Gebot erlassen und gesagt: Antwortet ihm nicht. Meine Lieben, auch solche Art der Reaktion ist manchmal angemessen. Man wird beschuldigt, man geht gegen einen vielleicht an, es werden vielleicht Lügen verbreitet, wie auch immer. Und was tat Hiskia? Er ging in das Haus des Herrn, in den Tempel, und er hat alles Gott gesagt. Ja? Aber persönlich hat er sich dem Rabschake gegenüber oder das Volk oder die Verantwortlichen, die dort waren, die haben sich nicht angefangen, irgendwie in ein Gespräch einzulassen oder sonst wie. Man hat sich das einfach angehört, so, und ist einfach davon gegangen. Auch das sozusagen, die richtige Situation erkennen, ja, wie man hier jetzt richtig handeln soll. Diese Weisheit, die brauchen wir bei Gott. Und jetzt möchte ich auf einen Punkt auch eingehen, wo solche Situationen vielleicht die ganze Gemeinde auch treffen können. Wie muss sich eigentlich die Gemeinde Christi in den Wirren der Zeit sich verhalten, wenn sie eben angegriffen wird? Und wir müssen sagen, dieser Gedanke, er ist auch nicht von der Hand zu weisen. Wenn wir in die Geschichte reingehen, dann gab es sehr viele Verfolgungen, auch gegen die Gemeinde Christi, wo man Gottes Wort vernichten wollte, in dem Sinne völlig ausmerzen. Man wollte den christlichen Glauben hier lokal oder im großen Ausmaß im ganzen Reich auch ausmerzen. Und doch, meine Lieben, ist die Gemeinde Christi, die Gemeinde Gottes, durch all diese Schwierigkeiten irgendwie doch hindurchgekommen. Und die Frage ist, gibt es auch hier gewisse Hinweise aus der Schrift, wie wir uns verhalten sollen? Und ich möchte hier jetzt in Apostelgeschichte 20 reingehen und den sehr bekannten Abschnitt auch lesen. Die Abschiedsrede des Apostel Paulus an die Ältesten, wo er aus den verschiedenen Orten sie nach Ephesus auch zusammenruft. Und es geht eigentlich schon von dem 17. Vers an. Das können wir gerne auch zu Hause lesen. Und ich möchte jetzt ab dem 27. Vers dann lesen. Also er sagt ihnen, dass er gebunden ist im Geist in dem Sinne. Er hat die Klarheit, dass er jetzt nach Jerusalem gehen muss und dass sie ihn nicht mehr sehen werden. Und er gibt noch gewisse Anweisungen jetzt den Ältesten aus den verschiedenen Orten. Denn ich habe nichts zurückgehalten, dass ich euch nicht den ganzen Ratschluss Gottes verkündet hätte. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist zu leitern eingesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu weiden, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe unter euch kommen werden, welche die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Lehren reden, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht abgelassen habe, einen jeden mit Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das mächtig ist, euch zu erbauen und euch das Erbe unter allen, die geheiligt sind, zu geben. Ein sehr bekannter Abschnitt. Und Apostel Paulus sagt jetzt Folgendes. Wir könnten so entnehmen, er sagt, ihr seid nun jetzt als Leiter eingesetzt in den einzelnen Ortsgemeinden. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Habt Acht auf die Herde. Das heißt, die Ältesten haben eine besondere Funktion, dass sie auf die Herde, auf die einzelnen Kinder Gottes in den einzelnen Ortsgemeinden auch darüber wachen sollen. Und dann sagt er noch in dem 32. Vers, und nun, Brüder, befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an. Und wenn die Gemeinde Christi angegriffen wird, dann gibt es genau diese Schutzmechanismen. Ich denke, es ist für uns alle nachvollziehbar, wir können das auch aus der Schrift lesen, wenn eine Verfolgung oder sonst wie, wenn es direkt gegen die Gemeinde geht, wer wird dann eigentlich in erster Linie zur Rechenschaft gezogen? Es sind die Ältesten. Ja? Die Ältesten haben sozusagen, das ist die erste Schutzbarriere für die Gemeinde. Sie werden vielleicht befragt, ausgefragt oder wie auch immer. Aus der Geschichte kennen wir das Älteste, auch mal ins Gefängnis kam und wie auch immer. Das heißt, die Ältesten haben eben diese Verantwortung, die Gott ihnen hier auch aufgetragen hat. Wir können aber jetzt auch hier so sagen, es ist ganz wichtig, dass auch die Ältesten es lernen müssen, wie sie natürlich mit solchen Situationen umgehen sollen, so wie wir das bisher auch betrachtet haben. Wir müssen das Ganze lernen, weil es einfach, es steht in der Schrift drin und es steht auch in der Schrift drin, dass Verfolgungen uns auch beschert sind, auf unterschiedliche Art und Weise, aber Verfolgungen sind uns beschert. Und darum ist es, glaube ich, keine Ausnahme, wenn die Ältesten in gewisser Weise hier und da Rechenschaft geben müssen, sondern sie müssen sich auf diesen Moment auch vorbereiten und eben für sich auch lernen. Lernen, wie David es sagt, dass Gott ihn gelehrt hat, mit Fäusten zu kämpfen. Man hat hier immer diese zwei Seiten und hier merkt man das hier genauso. Wir haben diese menschliche Seite, wo Menschen sich verantworten müssen in bestimmten Situationen und dann haben wir wiederum dieses wunderbare Wort in dem 32. Vers. Und nun, Brüder, befehle ich euch Gott und dem Wort der Gnade an. Das heißt, Gott selber, das ist diese große Schutzbarriere, ja, für die Gemeinde und das Wort Gottes. Das ist dieses Werkzeug, will ich so sagen, mit dem auch die Verteidigung dann schlussendlich vollzogen wird. dass man sich immer wiederum nicht auf eigene Meinungen beruft, sondern immer auf das Wort Gottes, ja, und sagt, hier steht ja so geschrieben, wir sind dem Wort Gottes verpflichtet, so oder so auch zu handeln. Aber, meine Lieben, wir wollen auch hier noch auf etwas eingehen, was in dem 31. Vers heißt. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht abgelassen habe, einen jeden zu vermahnen. Seid wachsam. Und wir können, glaube ich, es, wenn man die ganze Verse jetzt noch hier hinzunehmen, davon so allgemein sagen. Da, wo der geistliche Stand allgemein einer Ortsgemeinde nachlässt, da, wo die Wachsamkeit nachlässt, da schleichen sich eben Sachen ein, die wir jetzt auch betrachten noch werden, da wo das Immunsystem, will ich so sagen, der Ortsgemeinde geschwächt ist, ja? Weil sie ihr persönliches Leben nicht mehr nach dem Wort Gottes ausrichtet, sondern vielleicht gewisse menschliche noch Überlegungen, Argumente auch reinbringt, dann wird sie sozusagen schwächer. Schwächer und es können sozusagen Sachen Eingang auch finden. Und meine Lieben, wir wollen jetzt 2 Sachen betrachten, die von innen sozusagen uns hier beschrieben werden, die eine Gefahr für eine Ortsgemeinde auch sind. Und zwar sagt Apostel Paulus im Vers 29, denn ich weiß, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe unter euch kommen werden, welche die Herde nicht verschonen werden. Was sind grausame Wölfe? Was meint hier Apostel Paulus? Es sind definitiv Menschen, die in der Verantwortung irgendwie stehen, die aber die Liebe zu den Seelen nicht haben. Welche die Liebe nicht haben, sondern es heißt hier, sie werden die Herde nicht verschonen. Ein Wolf, er ist dazu da, um in gewisser Weise zu reißen, ja, um etwas zu Fall auch zu bringen. Und das ist hier diese Gefahr auch beschrieben, wenn die Gemeinde nicht wachsam ist, wenn sich etwas hier auch hineinschleicht, wenn Menschen sozusagen die Liebe zu den Seelen auch verlieren, wenn es nicht um Erbauung geht, sondern es geht Menschen irgendwie vielleicht persönliche Interessen einem anderen vielleicht auszuwischen oder wie auch immer. Das ist absolut unbiblisch und absolut unchristlich. Und doch diese Gefahren, sie sind da. Der 2. Punkt ist in Vers 30. Auch aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Lehren reden, um die Jünger an sich zu ziehen. Das ist der nächste Punkt, dass Menschen sich, die auch in der Verantwortung sind, die am Wort sind, dass sie ja gewisse Lehrpunkte sich zu eigen machen, dass dann auch die Gemeinde belehren. Aber hier ganz, ganz wichtig, wird eine Erklärung gegeben, was eigentlich der Beweggrund ist, um Menschen, um Jünger an sich zu ziehen. Ganz, ganz wichtig, ja. Dass wir hier sozusagen als Ortsgemeinde auch wachsam sind, auf der Hut sind. Was sind wirklich die Motive, die Absichten auch desjenigen, der auch das Wort bringt. Was Gott uns sagt, diese 2. Schutzschicht, Gott selber. Meine Lieben, da brauchen wir ja keine Zweifel haben. Gott wird, wenn Menschen in gewisser Weise auch vielleicht versagen mögen, Gott wird für seine Gemeinde stehen. Und Gott sagt ja im Neuen Testament auch, dass niemand kann die Gemeinde auch überwältigen. Kein Mensch kann irgendwie die Gemeinde zerstören, nicht mal Satan wird er schaffen, sondern wir sind geborgen in Gott. Und er steht sozusagen über uns, er hält seine schützende Hand auch über uns. Aber das bedeutet, dass jeder Einzelne eben in seiner Stellung in dem Sinne wachsam bleibt. Ja? Dass die einzelnen Kinder Gottes wachsam sind, dass die verantwortlichen Ältesten genauso auch wachsam sind. Und dann das Thema, dass Apostel Paulus sie anbefehlt dem Wort der Gnade. Und wir können sagen, ja klar, es ist die Bibel, darauf ist Verlass. Meine Lieben, aber genau das ist hier dieser Punkt, wenn wir jetzt im Zusammenhang das Ganze sehen, dass Menschen durch verschiedene Einflüsse, ob sie von außen kommen, ob von innen sie zu irgendwelchen Überzeugungen und Klarheiten kommen, es muss so oder so gelehrt werden. Da, wo Menschen anfangen, dieses Wort Gottes zu verdrehen, ja, zu ihrem vielleicht eigenen Nutzen, zu ihrer eigenen Überzeugung hin, so zu lehren, dass dieses Wort im Prinzip uns nicht mehr dann schützen kann. Und ich möchte dieses Beispiel vielleicht noch einmal so sagen, da wo ich etwas Einblick so aus gewissen Schriften auch habe, in der evangelischen Kirche, da war, ich sage, nach dem Zweiten Weltkrieg hat man noch sehr klar und deutlich das Thema der Bekehrung, der Wiedergeburt auch gelehrt. Und jetzt ist die Frage, jetzt sind einige Jahrzehnte nur vorbeigegangen und die Frage ist, wo ist insgesamt die Kirche? Ja? Und wir müssen sagen, die wichtigsten Lehren des Evangeliums, die predigt man nicht mehr. Und die Frage ist, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Sind wir persönlich als Ortsgemeinde davor gefeit? Kann es nicht uns auch treffen? Meine Lieben, es findet zurzeit, wenn man so allgemein sagt, ein ideologischer Kampf in der Gesellschaft um die Wahrheit, um die Deutungshoheit, wie wir leben sollen, wie wir Sachen verstehen müssen und all das, ja? Es ist ein ideologischer Kampf, der geführt wird. Und darum ist es wichtig, dass wir hier immer wieder uns auf das Wort Gottes berufen und sagen, aber im Wort Gottes steht es so und so. Meine Lieben, wenn wir alle wachsam sind und einander eben dann ermahnen, ergänzen, sagen, Vorsicht, da ist vielleicht Gefahr, dann wird Gott von seiner Seite uns auf jeden Fall hindurchtragen. Da können wir ganz, ganz sicher sein. Aber meine Lieben, ich möchte noch ganz kurz auf einen Gedanken eingehen. Der Erfolg biblischer Verteidigungsprinzipien, will ich so sagen, den können wir nicht mit menschlichen, vielleicht Argumenten oder Maßstäben auch messen. Ich möchte noch einmal die Ziele der Verteidigung uns sagen. Das Ziel der Verteidigung ist zuerst, dass Gottes Name geehrt wird. Dass wir persönlich das weiße Kleid der Gerechtigkeit unbefleckt erhalten und dass wir in unserer Reaktion uns so verhalten, dass die andere Seite definitiv nicht zu ihrem Ziel kommt, dass wir innerlich gebrochen werden oder dass Schaden in der Gemeinde angerichtet wird und so weiter. Und doch, meine Lieben, jetzt möchte ich direkt auf das Thema eingehen, wo Gott das Wort über Verfolgungen spricht. Matthäus 10, Vers 23 heißt es so, wenn sie euch aber in einer Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis des Menschensohn kommt. Ist es nur eine Theorie oder war es wirklich Realität und Wirklichkeit bei den Christen, die vor uns gelebt haben? Und wir müssen sagen, ja, es war so. Und jetzt gibt uns Gottes Wort noch ein Instrument an die Hand. Wenn eine Verfolgung ausbricht, dann gibt es noch ein Instrument und das heißt Flucht. Gottes Wort lehrt es uns in diesem Vers. Wir haben andere Verse, 1. Petrus 1, Vers 1, da schreibt Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung. Wir wissen, dass die Verfolgung über Jerusalem ausgegangen ist und dann die Christen von dort sich eben zerstreut haben. Gott hat es wiederum in dem Sinne zum Guten gebraucht, um das Evangelium zu verbreiten. Aber es ist ein Instrument, das Gott auch gibt in der Verfolgung und das heißt Flucht. Und das zweite Instrument in der Verfolgung lesen wir dann von dem 17. Vers. Matthäus 10, Vers 17. Hütet euch vor den Menschen, denn sie werden euch überantworten, vor ihre Rathäuser und werden euch geißeln in ihren Schulen. Und man wird euch vor Fürsten und Könige führen, um meinetwillen, zum Zeugnis über sie und über die Heiden. Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorget nicht, wie oder was sie reden sollt. Denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn ihr seid es nicht, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Und das ist das zweite Instrument in der Verfolgung, der Beistand des Heiligen Geistes. Und wir können wiederum in die Geschichte reingehen, auch was die Bibel uns lehrt, ob es Stephanus war, ob es Jakobus war, ob es später auch die Jünger Jesu waren. Sie haben sich in dem Sinne nicht so verteidigt oder verteidigen können, dass sie in dem Sinne ein ruhiges und glückliches Leben weiterführen konnten. Sondern ihre Verteidigung ging so weit, dass sie auf die biblischen Prinzipien, auf das Wort Gottes sich berufen haben, aber als Folge mussten sie ihr Leben trotzdem lassen. Und darum, meine Lieben, sind diese Facetten der biblischen Verteidigung, sie gehen sehr weit oder sie sind sehr breit auch zu fassen. Wichtig ist für uns, und ich möchte mit den Worten von Apostel Paulus jetzt sie uns noch weitergeben, zum Schluss 2. Timotheus 4, Verse 7 und 8. Er sagt so: Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr an jenem Tage, der gerechte Richter, geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Wie können wir, meine Lieben, diesen Kampf kämpfen? Wir können ihn kämpfen, wenn wir tatsächlich diese biblischen Prinzipien erstmal persönlich kennen und wir müssen sie lernen. Ich möchte aus 2. Samuel 22 die Verse 33 und 35 weitergeben. Das ist eigentlich so die Parallelstelle zu Psalm 144, Vers 1. Da sagt David in seinem Loblied: Gott stärkt mich mit Kraft und weist mir einen Weg ohne Tadel. Gott möchte an jeden Einzelnen von uns stärken, die nötige Gnade und Weisheit geben, und zwar so zu leben, wie es hier heißt, einen Weg ohne Tadel. Und im 35. Vers sagt er dann: Er lehrt meine Hände streiten und lehrt meinen Arm den ehernen Bogen spannen. Darum ist, glaube ich, dieses Thema herausfordernd für uns. Und doch gibt uns Gottes Wort biblische Prinzipien, die wir kennen müssen und die wir dann auch beherzigen sollen und im Alltag, im praktischen Leben auch anwenden sollen. Gott segne uns. Amen.